Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit. Man hört vielleicht, meine Stimme ist heute nicht die beste, aber es geht auch heute weniger um mich, sondern um einen Gast, den ich eingeladen habe. Und zwar ist es ein Gast, den ich seit 24 Jahren kenne. Ich bin im Frühjahr 96 das erste Mal zur IHK Nürnberg, damals Prüfungsausschuss Werkschutzfachkraft, gekommen. Und von denen, die damals dabei waren, gibt es nur noch ganz wenige. Einer ist eben heute mein Gast, und zwar der Herr Fricke. Hallo, Herr Fricke.
Ja, einen wunderschönen guten Tag und vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ja, Sie waren schon lange mal bei mir auf der Liste, wie gesagt, als Urgestein, weil wenn man sich heute Prüfungsausschüsse so anschaut im Vergleich zu damals war das sehr industrielastig im positiven Sinne. Also alle großen Firmen hatten damals hier Vertreter in die Prüfungsausschüsse geschickt. Inzwischen ist es leider in der Industrie offensichtlich nicht mehr so gang und gäbe, was auch die Qualität etwas mindert, aber gut, ist so, muss einfach damit arbeiten. Ja, stellen Sie sich doch mit unseren Hörern mal kurz vor.
Ja, also mein Name ist Dirk Fricke, ich bin seit 1978 in der privaten Sicherheit, war davor bei der Feldjägertruppe als Zeitsoldat und habe 1977, 78, da war auch die Hochzeit des Terrorismus mit RAF, die Chance wahrgenommen und bin in die Sicherheit gewechselt. Damals zur Siemens AG, dort war meine erste Aufgabe Aufbau einer Personenschutzgruppe, da die Vertreter der großen Firmen ja im Visier der RAF standen. Und nachdem ich die erste Aufgabe wohl ganz gut gelöst habe, habe ich dann 1981, 82 den Werkobjektschutz mit vorbeugenden, abwehrenden Brandschutz und all den Themen, die in einer Security-Organisation eines Großkonzerns, internationalen Großkonzern, so anfallen, und habe das gemacht bis 2005. Dort zu dem Zeitpunkt habe ich dann die Chance bekommen, ein privates Sicherheitsunternehmen, den Erlanger Sicherheitsservice, als Geschäftsführer zu übernehmen, und bin eingestiegen als Geschäftsführer. Mittlerweile ist die ESS ein familiengeführtes Unternehmen. Das heißt, die Familie hat sämtliche Anteile an der ESS erworben. Wir sind froh über diese Entwicklung, weil wir natürlich als Familienunternehmen eine ganz andere Philosophie fahren können, auch im Umgang mit den Mitarbeitern, im Umgang mit den Kunden. Wir haben kurze Entscheidungswege und können sehr schnell am Markt agieren. Als ich 2005 das Unternehmen ESS übernommen habe, hatten wir 230 Mitarbeiter. Mittlerweile sind wir bei gut 400 Mitarbeitern, Tendenz steigend. Und das ist natürlich nicht nur mein alleiniger Erfolg, sondern so etwas schafft man nur, wenn man ein gutes Team um sich hat. Und mein ältester Sohn Fabian ist mittlerweile seit einigen Jahren mit in der Geschäftsführung. Und ich denke, er macht das auch ganz gut, sonst wäre die Weiterentwicklung nicht so positiv. Darf ich noch etwas sagen zu dem Thema?
Gerne, jederzeit.
Ausschüsse, was Sie gerade sagten. Damals noch ganz stark geprägt von den Industrieunternehmen. Das hat natürlich etwas damit zu tun, dass in den 70er, 80er Jahren, auch Anfang der 90er, noch eine komplett andere Struktur war. Die ganzen großen Unternehmen hatten eigene Werkschutzmitarbeiter. Irgendwann besannen sich diese Firmen darauf, dass sie gesagt haben, ja, Sicherheit ist nicht unsere Kernkompetenz. Wir konzentrieren uns auf unser Kerngeschäft und haben damit auch die Sicherheitsmitarbeiter in die Sicherheitswirtschaft in Anführungszeichen entlassen, überführt. So ist ja auch mal die ESS entstanden. Mit dem Wegfall von Firmen wie Grundig, wie Quelle, wie Triumph Adler, das waren ja damals die großen Unternehmen, die auch große Sicherheitsorganisationen hatten, die auch kompetente Security Manager hatten, die aber letztendlich auch dafür gesorgt haben, dass die Qualität in der Sicherheit einen Namen bekam, nämlich die damals IHK-Werkschutzfachkraft. Das waren ja die ersten Schritte.
Ja.
Und ich selbst habe meine Prüfung 1979 gemacht. Da kam noch ein Prüfungsausschuss aus Rheinland-Pfalz angereist. Da hatte Bayern noch gar keinen eigenen Prüfungsausschuss.
Wahnsinn.
Und wir haben es dann geschafft in Nürnberg, gerade mit den Kollegen der genannten Firmen, 1983 einen eigenen Prüfungsausschuss in Bayern. Und da bin ich auch heute noch stolz drauf. Wir waren in Nürnberg der erste Ausschuss in Bayern. Nicht München, sondern Nürnberg. Und die Tradition hat sich dann auch fortgesetzt. Wir haben dann 93 den ersten bayerischen Ausschuss gehabt für Meister. Das ist auch mittlerweile in Nürnberg der einzigste Ausschuss in Bayern. Auch so etwas kann man nur schaffen, wenn man entsprechenden Rückhalt hat von Kollegen, die das Thema Sicherheit ernst nehmen und die auch mit Rückgrat für eine Qualifizierung und für eine Weiterentwicklung eintreten. Und das hat sich bis heute fortgesetzt. Also ich denke, dass in Nürnberg werden ja sämtliche Sicherheitsberufe geprüft. Und dieser Wechsel von ja in den Prüfungsausschüssen von der Industrie hin zu mehr Dienstleistern hat eben damit zu tun, dass die Dienstleister heute die Sicherheit für die Industrie darstellen. Das ist eine große Chance für die Sicherheitswirtschaft, weil damit ganz andere Jobs zur Verfügung stehen. Früher waren die Objektleiter, die Werkschutzleiter, das waren alles eigene Mitarbeiter der Konzerne. Das sind alles heute Sicherheitsmitarbeiter von Bewachungsunternehmen, die Meister oder ein Security Management Studium absolviert haben. Und dadurch ergeben sich komplett andere Chancen.
Ja. Und was auch noch dazu kommt, 96 haben wir ja gerade gesprochen, ja, da wurde erst die Unterrichtung überhaupt eingeführt. Vorher gab es ja für die Dienstleister gar nichts, was die hätten tun, machen müssen, dürfen. Und auch deswegen einfach dieser Wandel jetzt in der Zeit. Ja, zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, noch ein Hinweis für die jüngeren Zuhörer. Sie haben von der RAF gesprochen. Ich denke, nicht jeder kann damit noch was anfangen. In Anführungszeichen, Gott sei Dank. Ja, die sogenannte Rote Armee-Fraktion, die da eben in den 70er, 80er Jahren hier sehr viele Anschläge gemacht hat und versucht hat, da irgendwie den Staat zu destabilisieren. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht an diese Lufthansa-Einführung in Mogadischu, die man noch so ein bisschen nachhalt. Ja, also das war so die Zeit. Wie gesagt, heute haben wir da ein bisschen andere Ansatzpunkte, wo die Gefahren herkommen können, mehr von außen als von innen. Gut, Sie haben gesagt, Sie haben da bei Siemens in Anführungszeichen so eine mittlere Ebene angefangen und sich dann da hochgearbeitet. Wie muss man sich so eine Konzernsicherheit vorstellen? Was ist da alles so zu achten?
Also es gibt ja, die meisten Konzerne haben zweigliedrig. Es gibt einmal die sogenannte Konzernsicherheit. Das ist eine strategische Abteilung, die weltweit das Thema Sicherheit managt, die Sicherheitsstandards entwickelt, die Sicherheitsvorgaben macht. Und es gibt dann in der Ausführung und operativen Ebene die einzelnen Werke, die einzelnen Länder. Bei großen Konzernen hat jede Landesgesellschaft auch jemanden, der für das Thema Sicherheit zuständig ist, die natürlich mit der Unternehmenssicherheit eng zusammenarbeitet. Es gibt das gesamte Gebäudemanagement und in der Regel ist da auch das ganze Thema Sicherheit mit angesiedelt. Und das sind also die operativen Kräfte, die vor Ort die Sicherheit managen. Und ich hatte Siemens in Erlangen als einer der Großstandorte der Siemens AG eben die Aufgabe, für rund 20, 22.000 Siemens-Mitarbeiter das Thema Sicherheit sicherzustellen. Und dazu gehörte eine anerkannte Werkfeuerwehr oder zwei anerkannte Werkfeuerwehren. Dazu gehörte das gesamte Zutrittsmanagement, also mit Erstellen der Firmenausweise. Das war ein Thema, das ich weltweit gemanagt habe mit dem neuen Siemens-Ausweis. Dazu gehörte das Schließmanagement. Mhm. Dazu gehörte der Ermittlungsdienst. Ich hatte vier Herren und eine Dame, die mit nichts anderem beschäftigt waren als innerbetriebliche Ermittlungen, aber auch Schwachstellenanalysen und solche Themen zum Teil bundesweit zu organisieren. Dazu gehört aber auch der gesamte Empfangsservice, die Alarmverfolgungen, die Zutritts- und Zufahrtssituationen, also das ganze operative Personal an den Empfängen hier in der Region. Und da mussten Standards eingeführt werden, Es war ja früher so, dass jedes kleine Werk eigene Regeln hatte. Und das war auch nicht verständlich, dass ein Besucher an der Stelle so bedient wurde, an anderer Stelle wieder anders. Er hat von der Dienstleitung andere Menschen gesehen, er hat von den Vorgaben andere Menschen gesehen, es galten andere Regeln. Und das alles zu harmonisieren, war eben dann auch meine Aufgabe.
Ja, also diese Aufgaben sind sehr interessant. Ich hatte neulich mal die Gelegenheit, bei einem anderen weltweit agierenden Konzern, die haben eine Zentrale also für die komplette Welt, und da hat mir dann derjenige gezeigt, dass auch die Privatwohnungen oder Privathäuser der Vorstände im Ausland da entsprechend überwacht werden, also mit Video und so. Und wenn dann da jemand dort klingelt, dann ist die Gegensprechanlage hunderte Kilometer weit weg hier in Deutschland, und der fragt dann, wer sind Sie, was wollen Sie? Also schon irre, was da heute technisch so alles funktioniert.
Ja, natürlich. Ich meine, das sind auch Aufgaben, aber das wäre hier der falsche Fleck, über solche Themen zu reden. Ja, ne? Wenn es um die Sicherheit von bestimmten Personen oder gar der Vorstände oder Aufsichtsräte geht, dann herrscht da natürlich strengstes Sprechverbot.
Definitiv, da wollen wir auch gar nicht näher einbohren. Aber Sie haben gesagt, zum Beispiel auch das Thema Mittlung war da ein wichtiger Aspekt. Da wird es ja sicher auch den einen oder anderen, in Anführungszeichen, sehr schlauen Mitarbeiter gegeben haben, der sehr blöd sich dann da angestellt hat.
Ja, ob die sich schlau oder blöd angestellt haben, wir hatten eine Aufklärungsquote von deutlich über 60% und Serienstraftaten 100%. Man muss sich vorstellen, wenn man über 20.000 Mitarbeiter betreut, das ist ein Querschnitt durch die Bevölkerung.
Ja, klar.
Und da gibt es auch alles. Und natürlich Hauptermittlungsschwerpunkte waren Eigentumsdelikte, Sachbeschädigungen, aber auch Bedrohungen. Wir hatten ja den Balkankrieg, auch in der Zeit, wo ich da war. Und wir hatten natürlich auch Serben, Kroaten, Kosovo-Albaner, die bei uns hier in Deutschland in den Werken gearbeitet haben.
Ja.
Da war zum Beispiel eine der Aufgaben, dass wir verhindern, dass diese Gruppen hier aufeinander losgehen.
Ja,
das war wirklich eine hochanspruchsvolle Aufgabe. Und da haben auch alle Abteilungen hervorragend zusammengearbeitet. Und da ist auch nichts passiert. Andererseits muss man natürlich auch aufpassen, dass ja, das Eigentum der Siemens AG geschützt ist. Auch das Know-how muss geschützt werden.
Absolut.
So. Ja. Und ich möchte ja, oder wir wollten nie Zustände haben, wie in der Ex-DDR, wo der Staatsratsvorsitzende gesagt hat, wir müssen alles aus den Firmen rausholen, was geht. Und die Mitarbeiter haben es dann wörtlich genommen.
Oder so. Oder
ja,
so.
Also das galt es hier zu vermeiden, und auch das haben wir sehr erfolgreich hingekriegt. Die Truppe, die da aktiv war, die war hoch effektiv und auch hoch anerkannt. Und wir haben ja mal gemeinsam einen Ermittlungslehrgang gemacht.
Ja, stimmt. Ja.
Das war sogar so toll, dass der Innenminister Herrmann damals zum Abschlussgespräch, zum Kaminabend mit dazugestoßen ist und sich auch mal die Sorgen und Nöte der betrieblichen Ermittler und die Zusammenarbeit mit Polizei und privaten oder zivilen Ermittler der Konzerne sich da mal auseinandergesetzt hat. Und ich kann mich daran erinnern, dass er da schon auch gestaunt hat und Respekt gezollt hat für die Arbeit der betrieblichen Ermittler.
So, jetzt hatte ich ja im Podcast schon verschiedene Interviewpartner aus der Dienstleistung, aus der Industrie. Aber ich habe jetzt gerade überlegt, ich glaube, ich habe noch keinen gehabt, der in der Industrie war und dann in den privaten Bereich gewechselt ist. Und wie Sie das 2005 gemacht haben, waren Sie ja auch keine 20 mehr. Was treibt einen an, wenn man in so einer Position in einem Konzern, also die absolute Sicherheit, das ist ja wie eine Beamtenstelle, und dann sagen, okay, ich höre das alles auf und ich fange jetzt nochmal in Anführungszeichen hier neu an. Was treibt einen da?
Also mein Hauptantrieb war damals ganz sicher nicht Langeweile. Ich hatte bei Siemens auch genug zu tun. Aber es hat mich einfach die Aufgabe gereizt. In vielen Gesprächen mit Dienstleistern wurde immer gejammert, ja, der Dienstleister kriegt zu wenig, die können auch gar nicht gute Leistung bringen, weil eben das Geld nicht stimmt. Und ich wollte beweisen, dass es funktioniert mit viel Engagement, mit viel Hirnschmalz und mit guten Ideen, dass man eine gute Leistung zu vernünftigen Preisen liefern kann. Und ich denke, wir haben das geschafft. Wir sind nicht die billigsten, wir sind auch nicht die teuersten, wir wollen beides nicht sein. Wir wollen aber so viel Geld verdienen, dass wir unsere Leute ordentlich bezahlen können, dass wir unseren Verpflichtungen als Unternehmen in Sachen Steuern, Sozialversicherungsbeiträgen, Lohnzahlungen und so weiter vernünftig nachkommen. Und wenn dann noch ein bisschen was übrig bleibt, dann ist das auch in Ordnung. Wir sind nicht ausgelegt auf Gewinnmaximierung. Hm. Wir sind aber auch nicht bereit, Geld zum Kunden zu tragen.
Ja,
definitiv. Denn ich denke, das ist nur fair. Wir können natürlich nur von Gewinnmargen unserer Kunden träumen. Die jammern ja schon, wenn es mal 10, 11 oder 12 Prozent nur sind. Das sind bei uns komplett andere Zahlen.
Ja. In demselben Kontext ist es ja auch so, dass Sie sehr viel Wert auf Aus- und Weiterbildung legen. Mhm. Sie haben ja auch damals mit dem Bayerischen Verband das sogenannte Erlanger Modell entwickelt. Ich erinnere mich noch eine legendäre Geschichte, da hatte ich damals in diesem Konstrukt als Dozent in Würzburg in einer Liegenschaft von, ich glaube auch Siemens war es damals, hat man da Unterricht. Und da war es die Aufgabe, das zum Schluss wieder scharf zu schalten. So, und Zwangsläufigkeit geht logischerweise nur, wenn alle Fenster zu sind. So, ging nicht. Also, ich wieder rein, alles geschaut, alles okay, wieder versucht, ging nicht. Ja, Ergebnis war, bei einem Fenster war der Hebel oben, das Fenster war zwar zu, aber der Hebel war oben und deswegen konnte man dann nicht scharf schalten. Ja, aber wie gesagt, was war da Ihre Intention eben, von vorne oder als einer der ersten dieses Thema Aus- und Weiterbildung so da in den Fokus zu nehmen?
Als ich damals vom Militär gewechselt bin in die zivile, private Sicherheitsindustrie, in Anführungszeichen, habe ich festgestellt, dass viele der Kollegen überhaupt gar keine Ahnung hatten von Rechtskunde. Die wussten nicht, was sie tun dürfen und was noch schlimmer war, die wussten auch nicht, was sie nicht tun dürfen. Und viele der Kollegen haben sich in Gefahren begeben, wo ich gesagt habe, das kann alles so nicht funktionieren. Wir brauchen Qualität und Qualität kriege ich nur durch Qualifizierung. Also als Sicherheitschef von einem großen Konzern kann ich auch nicht sagen, ja, das ist alles scheiße, keine Qualität und keine Ausbildung, wenn ich nicht selber bereit bin, auch was dafür zu tun. Ja. Und diese Bereitschaft war bei mir eigentlich von Anfang an da, mich mit einzubringen in das Thema Ausbildung, deswegen auch Prüfungsausschuss, deswegen Erlanger Modell, Ausbildungsgänge zu schaffen, die meine Mitarbeiter weiterbringen. So, und das hat sich auch bewährt. Wir haben einen Prozentsatz, ich glaube, im Unternehmen von 70-80% geprüfter Leute, egal ob GSSK oder Fachkraft oder Servicekraft oder auch die Fachkraft Schutz und Sicherheit. Wir bilden ja auch Lehrlinge, also wir haben Auszubildende bei uns, die den Lehrberuf haben. Wir haben Meister auch schon in Anführungszeichen auf Vorrat. Das heißt, wenn wir neue Aufträge übernehmen sollen, dann haben wir bereits für die Objektleiterebene Meister bei uns in der Hinterhand, die das dann mit übernehmen können, wenn sie denn wollen. Es gibt ja auch Mitarbeiter, die Meisterbrief haben, die aber dennoch, sagen wir als Schichtführer,
operativ
ja. Sind damit zufrieden und das ist auch in Ordnung. Es wird ja niemand gezwungen zu diesen Dingen.
Ja.
Und das hat sich bewährt über die ganzen Jahre hinweg. Es haben sogar schon gute Leute bei mir angefangen, die sind vom Wettbewerber zu uns gekommen und haben gesagt, wir haben gehört, wir werden hier firmenintern ausgebildet, wir dürfen die Prüfung machen, die Prüfungsgebühr, das bezahlt alles die Firma, wir müssen uns mit einbringen und dazu sind wir bereit und ja, die Leute, die verdienen von heute auf morgen 400 Euro mehr im Monat. So, und die bleiben auch bei uns und vor allen Dingen, das hat ja noch einen Effekt, so ein Mitarbeiter, der erzählt ja auch, wo er vorher war. So, das sind manchmal ganz schön gruselige Geschichten. Das zeigt dann auch meinen Mitarbeitern eigentlich, dass sie in einem guten Unternehmen sind und eigentlich da auch zufrieden sein können.
Das war Teil 1 des Interviews mit Dirk Fricke. Teil 2 gibt es dann in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute und eine schöne Zeit. Das war's vom Podcast für Schutz und Sicherheit, dem Podcast für die private Sicherheit. Mein Name ist Jörg Zitzmann und ich würde mich freuen, wenn dir die Folge gefallen hat, wenn du sie bei Facebook likest und mit deinen Freunden teilst. Und wie immer zum Schluss, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.